Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.5. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Solektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at.
Falter Radio.
Hallo und herzlich willkommen im Falter Radio. Putin und wir, von Krieg, Spionen und guten Geschäften, war das Thema der Falter Arena, dem journalistischen Live-Event, am 7. April 2024 im Wiener Stadtsaal. Im dritten Teil der Veranstaltung, den Sie jetzt gleich hören, wird diskutiert, wie Opposition gegen Wladimir Putin innerhalb und außerhalb Russlands funktionieren kann, speziell nach dem Tod Alexei Nawalnys. Zu Wort kommen die Menschenrechtsaktivistin Alsu N. von Russians Against War Vienna, Susanne Scholl von Omas gegen Rechts und ehemalige ORF-Moskau-Korrespondentin, die Geopolitik-Expertin Velina Chakarova und Tessa Schischkowitz, ehemalige Moskau-Korrespondentin von Profil und Falter-Kolumnistin. Tessa Schischkowitz hat die Veranstaltung am 7. April 2024 moderiert.
Wir wissen seit dem Tod von Alexei Nawalny, dass das Programm Putin bedeutet, die Stimmen gegen ihn auszuschalten. Egal, ob sie im Gefängnis sitzen oder ob sie versuchen, bei den Wahlen als unabhängige Kandidaten teilzunehmen. Wir wissen, wie die beiden Floriane gerade dargestellt haben, dass man auch in Wien in seinem Wohnzimmer nicht sicher sein kann, dass Putins Agenten hier nicht auch versuchen, Opposition, Kritik am putinschen Regime zu beobachten und möglicherweise auch die Opposition zum Schweigen zu bringen. Es ist eine unglaublich heikle Situation, in die wir in Wien hier auch geraten sind. Wir haben heute ein Podium hier noch zum Abschluss zusammengestellt, wo wir darüber sprechen wollen, wie Opposition überhaupt funktionieren kann unter diesen Bedingungen. Velina haben wir schon vorgestellt. Susanne Scholl hat in Moskau lange Jahre als ORF-Korrespondentin beobachtet, wie sich das putinsche Regime entwickelt hat. Und ich bin sehr froh, dass wir auch eine russische Aktivistin heute hier haben, die in Wien lebt und ihre Stimme auch erhebt für eine Gruppe, die heißt Russians Against War Vienna. Also vielen Dank, dass du gekommen bist. Wir wissen, dass das keine einfache Sache ist, wenn man Familie und Freunde auch in Russland noch hat. Kannst du uns erzählen, wie der Versuch, überhaupt eine Öffentlichkeit, eine Putin-kritische Öffentlichkeit noch zu schaffen und aufrechtzuerhalten unter diesen Bedingungen, was eure Gruppe macht, was man machen kann gegen ein autoritäres Regime?
Guten Tag, ich möchte zuerst mal herzlich bedanken für die Einladung. Das ist eine großartige Gelegenheit, über anderes Russland zu erzählen. Und ich werde hier heute in meiner persönlichen Kapazität sprechen. Also ich spreche jetzt, vertrete keine offizielle Position von einer Gruppe. Aber trotzdem, ich möchte über diese tolle Leute und Initiativen erzählen. Das ist ganz wichtig, dass die Gesellschaft das weiß. Und ich möchte dann aufrufen natürlich, dass ihr auch das unterstützt. Wir brauchen das sehr. Ja, tatsächlich ist es gar nicht so leicht, Putins Politik zu kritisieren. Jeder weiß schon, kriegt das so von den Medien wahr, dass auch mehrere Angriffe auf politische Oppositionelle im Ausland ausgeübt werden. Manche werden in Russland strafrechtlich verfolgt, nicht manche, fast alle eigentlich. Es gibt keine oppositionelle Politik, echte politische Oppositionelle in Russland, die frei in Russland leben. Es kommt auch zu Ermordungen von Kritikern von politischen Regime in Russland. Also ist es nicht leicht. Es gibt, wir beobachten auch die Verschärfungen in der Gesetzgebung. Also die Gesetze werden wirklich missbraucht, um gesunde politische Kritik zu bestrafen. Wir hier in Österreich können noch was vielleicht öffentlich dazu sagen, unsere Meinung äußern. Wir haben aber leider auch, uns ist auch bewusst, dass eine gewisse Sicherheitsgefahr für uns hier darstellt. Also wir entnehmen aus den Medien über Agenten, die im Namen von Regime hier handeln und uns beobachten. Sie versuchen auch, Druck auf uns auszuüben. Es gibt auch viele Fälle, wo die Aktivisten, die im Ausland tätig sind, die kriegen auch Drohungen, dass die Verwandten verfolgt werden. Die werden auch manchmal verfolgt. Es kommen zu Hausdurchsuchungen. Manche werden auch strafrechtlich für ganz andere Gründe verfolgt, um den Druck aus den Aktivisten im Ausland auszuüben.
Trotzdem habt ihr jetzt zum Beispiel bei den Wahlen euch beteiligt an dem internationalen Aufruf, zu Mittag zu den Wahllokalen zu gehen, um sozusagen eine Stimme für Nawalny und gegen Putin abzugeben?
Ja, haben wir das gemacht. Es ist wahrscheinlich auch leider tragische Umstände mit der Ermordung von Nawalny im Februar. Es hat eine gewisse Ebene erreicht, wo wir sagen, wir möchten nicht weiter schweigen und Köpfe verstecken. Es ist ganz wichtig, jetzt wirklich aufzustehen und wirklich gegen das Regime zu kämpfen. Und letztendlich möchte ich auch an Alexejs Worte erinnern in seinem Film über seine Vergiftung damalige. Er wurde gefragt, was würden Sie sagen, wenn Sie umgebracht werden? Und er hat gesagt, ihr müsst nicht aufgeben, ja, ihr müsst nicht schweigen, ihr müsst diesen Umstand ausnutzen, um Druck auf das Putins Regime auszuüben. Und ich möchte auch seine Wörter wiederholen. Er hat gesagt, the evil thrives when good people do nothing. Also wir müssen was tun.
Susanne Scholl. In Moskau war das natürlich schon viel früher als hier relativ klar, dass Opposition gegen Putin tödlich sein kann, dass man eingesperrt werden kann, dass man vergiftet werden kann, dass man ins Exil gehen muss. In den Jahren, als du dort Korrespondentin warst, hat sich das angekündigt. Könntest du uns so einen Überblick geben, wie schnell das klar war, dass Opposition nicht funktioniert, weil offiziell ist Russland natürlich nach wie vor, hält Wahlen ab. Man kann theoretisch auch kandidieren. Wie stellt sich das
vor? Also dazu muss man sagen, dass auch die Sowjetunion regelmäßig Wahlen gehalten hat. Die waren vor allem dazu da, Lebensmittel, die sonst Defizit waren, wie das geheißen hat, unter die Leute zu bringen und mehr nicht. Und im Moment jetzt ist es auch nichts anderes. Ich habe einige Wiederwahlen Putins erlebt, beziehungsweise auch die Wahl Medvedevs. Die haben mich schon sehr erinnert an Wahlen zu Sowjetzeiten. Eigentlich hat Putins unaufhaltsamer Aufstieg damit begonnen, dass er zunächst die großen Fernsehsender gleichgeschaltet hat, also im Speziellen einen großen Fernsehsender, der damals sehr kritisch war. Es ging um Tschetschenien. Im Übrigen habe ich jetzt so beim Nachdenken über die Entwicklung festgestellt, dass der zweite Tschetschenienkrieg, den man ja auch schon nicht Krieg nennen durfte, sondern spezielle antiterroristische Operation nennen musste, dass der eigentlich die Vorbereitung auf das war, was jetzt in der Ukraine passiert. Also Putin hatte, glaube ich, von allem Anfang an, und das erklärt sich auch aus seiner persönlichen Geschichte, vor, die Sowjetunion unter anderen Namen wieder ganz unter Kontrolle zu kriegen. Also es gibt den berühmten Spruch von Beginn seiner Karriere an, wo er gesagt hat, der Zerfall der Sowjetunion war die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Und wir alle haben unterschätzt, dass das eigentlich sein Programm war. Also diese seiner Meinung nach größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts rückgängig zu machen. Und er hat eigentlich von Anfang an keinen Zweifel daran gelassen, was er unter dieser berühmten indirekten, nein, wie war das, die geleitete Demokratie, ja, was er darunter verstanden hat. Und mit Beginn des Ukraine-Kriegs hat er einfach es nicht einmal mehr für nötig gefunden, von Demokratie zu reden. Also allein die Tatsache, dass Wahlen abgehalten werden, heißen in dem Fall eigentlich gar nichts. Es gibt auch Diktaturen, in denen Wahlen abgehalten werden, aber das ist eine reine, also in der Sowjetunion war das dazu da, um sozusagen dem Buchstaben auf dem Papier zu entsprechen, aber in der Realität hat das überhaupt nichts bedeutet. Und jetzt sind wir in Russland wieder zurück in der Situation, wo man zwar Wahlen abhält, aber erst einmal schon vorher weiß, wie sie ausgehen und zweitens einmal es keine Folgen in der Realität hat. Und natürlich war Nawalny, wie vor ihm auch schon Khodorkovsky, waren Leute, die aus dem alten sowjetischen System kamen eigentlich, also als Komsomolzen in der Jugendorganisation, und die, glaube ich, gerade deshalb Putin so wahnsinnig irritiert haben, weil da gab es auch wirklich, also sowohl gegen Nawalny als auch Khodorkovsky, gab es wirklich eine persönliche Animositäten. Also die haben ihn so wahnsinnig irritiert, weil sie ihn auch besser als viele andere, vor allem als viele aus dem Westen, ihn einfach durchschaut haben.
Aber das heißt, wir haben sozusagen ein strukturelles Problem, ein persönliches Problem, dass Putin auch sehr emotional reagiert, auf wen er da in Gewahrsam nimmt. Es gibt jetzt natürlich ganz viele politische Gefangene in Russland, um die man sich die höchsten Sorgen machen muss, darunter Wladimir Karamursa. Velina, du hast schon in dem Vortrag sehr klar erläutert, dass der Westen natürlich mit Sanktionspaketen auch reagieren kann darauf, wenn ein Staat derart außer Kontrolle gerät wie die Russische Föderation unter Wladimir Putin. Aber können wir, was sollen wir jetzt sozusagen, was ist die Opposition, die wir hier als Staaten in der EU betreiben können, was können wir verändern, um auch die Leute zu schützen, die dort in den Gefängnissen sitzen, beziehungsweise die Ukraine zu unterstützen, die diesen Krieg sonst unter Umständen verliert?
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja, erstens ist es wichtig zu verstehen, dass wir durchaus von Anfang an des Krieges, apropos, der Krieg hat natürlich nicht 2022 begonnen und die Politik in Wirklichkeit war auch so allgemein jetzt in Europa ein wenig in Denial, wie so man sagt, also sprich, die wollten auch selbst nicht zusehen, was tatsächlich auf dem Spiel war. Aber vor allem seit 2022, da gab es einen umfassenden Plan seitens des sogenannten Westens, was zu tun ist. Also es ging nicht nur um die Sanktionen und natürlich kann man schon behaupten, die Sanktionen haben diesmal tatsächlich insofern funktioniert, dass man im Vorab schon in Vorbereitung war und wusste, was so tatsächlich passieren könnte. Es war ein Zusammenspiel von drei Dimensionen, also Sanktionspolitik plus versprochene Hilfeleistung und dann internationale Diplomatie beziehungsweise internationale Netzwerke. Wenn man sich das jetzt im dritten Jahr anschaut, hat es eigentlich eindeutig gezeigt, dass das, was zugesprochen wurde, nicht geliefert wurde und nicht im Ausmaß und nicht in der Geschwindigkeit an die Ukraine. Dass dann auch mit Blick auf die Sanktionspolitik, wie ich schon angedeutet habe, tatsächlich der Fall ist, dass wir selber unsere Sanktionen teilweise umgehen, weil gewisse Abhängigkeiten nach wie vor existieren. Wir haben eine Globalisierung, also ein Globalisierungslevel gehabt wie nie zuvor aus den letzten 30 Jahren. Und diese Globalisierung hat sich dann zuerst mit der Pandemie und dann auch mit dem Krieg entsprechend in eine Richtung begeben, wo wir jetzt eigentlich schon merken, dass es ein Deglobalisierungszyklus da ist. Und der dritte Aspekt, internationale Diplomatie, auch hier haben wir nicht genug, aus meiner Sicht, nicht genug geleistet. In Wirklichkeit hatten wir auch die Netzwerke und die Beziehungen, aber man war auch nicht, erstens nicht überzeugend und zweitens hat man, obwohl wir eigentlich die Skills haben, also die Diplomaten und gerade auch in einem Land wie Österreich, aber man hat es nicht geschafft, diese russische Narrative, die von Anfang an, apropos nicht nur von diesen Instrumenten, die ich aufgezeigt habe, der hybriden Kriegsführung tatsächlich angewendet wurden, sondern auch durch offizielle Vertreter seitens Russlands, aber auch seitens russischen Partners. Also ja. Sprich offizielle Diplomaten, also Diplomaten und offizielle Vertreter aus Ländern wie China haben auch Narrative wie NATO-Expansion habe den Krieg ausgelöst. Vom Anfang an verbreitet. Und somit hat man sich von Anfang an seit März in diesem kalten Krieg, in nicht konventionellen Krieg befunden. Wir haben es aber nicht einsehen wollen. Jetzt sind wir im dritten Jahr und man kämpft, und ich würde meinen, die Politik kämpft, der Bevölkerung, der Öffentlichkeit zu erklären, was tatsächlich auf dem Spiel ist. Dass es hier nicht nur ausschließlich um die Ukraine geht. Ja, die Ukraine ist nach wie vor Zielscheibe und Ziel Nummer eins. Und es geht nach wie vor um die umfassende, komplette Unterwerfung des gesamten Landes. Und wenn es nicht gelingt, dann so viel wie möglich. Aber es geht auch um Europa. Inwieweit geht es um uns? Es geht um das erstens Wirtschaftsmodell. Dieses liberale Wirtschaftsmodell hat tatsächlich funktioniert, sonst hätte es nicht weitere Länder gegeben, die auch der EU gern und freiwillig beigetreten wären. Und dieses Wirtschaftsmodell hat die russischen geoökonomischen Interessen angedroht. Inwiefern, dass sich Russland aufgrund der eigenen Leistung, wirtschaftlichen Leistung, dann aus der unmittelbaren Umfeld sozusagen vertrieben fühlte. Und dann geht es aber auch um das Gesellschaftsmodell. Und hier sind wir alle gefragt, weil man eben dieses funktionierende Demokratiemodell gar nicht in der unmittelbaren Nähe haben will. Man will nicht eigentlich aktive Bürger und Bürgerinnen haben. Man will eben Gesellschaften in diesem permanenten Zustand der Krisenhaftigkeit versetzen. Warum? Weil indem man sich selber unsicher fühlt, werden staatliche Ziele ganz einfach durchgesetzt mit den unterschiedlichen Methoden. Und hier sind wir, deshalb habe ich das auch gesagt, gefragt, weil wir alle als Objekte dieser nicht konventionellen Kriegsführung, also Objekte im Sinne von, es wird auch auf uns tagtäglich ausgeübt.
Ja, das ist sehr interessant, dass du das sagst. Mir fiel das vor ein paar Jahren auf, weil ich in London wohne und die Briten sind natürlich auf einem ganz anderen Planeten, wenn es um militärische Einsätze, um Krieg führen, um Waffen verkaufen. Die sind sozusagen auf der anderen Seite des Spektrums als Österreich und aus historischen Gründen. Und das ist auch sehr gut zu erklären. Jetzt hat sich durch den russischen Angriff auf die Ukraine natürlich bei uns in Österreich viel verändert. Auch in Großbritannien durch den Austritt aus der EU haben die sich gewissermaßen noch verschärft. Jetzt haben wir in der EU aber ein Spektrum, wo wir alle sozusagen irgendwo reinpassen und wo sich diese unterschiedlichen Perspektiven auf den Krieg und auf die Beteiligung, die man dann daran haben will, auch von den Spaniern, Franzosen, Deutschen und Österreichern, es gibt ein großes Spektrum, vor allen Dingen die Länder, die nahe an der Ukraine sind, wie die Polen und die Balten, haben natürlich noch ein viel intensiveres Interesse daran, dass sie nicht auch noch überrannt werden. Und da frage ich mich eben, ob wir sozusagen die österreichische Regierung mit dem Strategiepapier, das immer noch nicht auf dem Tisch liegt, ob wir da als Öffentlichkeit, als österreichische Öffentlichkeit noch mehr tun müssten, um unsere eigene Regierung da ein bisschen auf die Sprünge zu helfen.
Ja, absolut können wir. Und davor hat auch Russland Angst, dass sich da gesellschaftlich auch was tut und dass da auch ein Druck von unten kommt, dass das, was es eben in einem Land wie Russland nicht gibt, eine resiliente Gesellschaft, die mitmacht, mitwirkt, die ausgebildete und aktive Bürger und Bürgerinnen hat, die informiert sind und die wissen, was eigentlich abläuft. Und durch solche Events, durch solche Gespräche und Austauschformate kommen wir Schritt für Schritt näher. Die Politik lebt ein bisschen in der Blase der Verharmlosung und der Verschönerung. Das ist so ein schockstarrer Zustand. So wie beim Tsunami, das kann man sich sehr gut erinnern. Man hat die Welle gesehen und manche haben einfach nicht glauben wollen. Und so befinden wir uns momentan auch, indem wir uns dieser russischen Welle anschauen, aber die Politik, die ist ein bisschen in diesem Reflexmodus, wo ja gewisse ideologische Aspekte auf dem rechten und auf dem linken Spektrum des politischen Systems nach wie vor vorhanden sind.
Ich meine, es ist natürlich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, das Innenpolitische ist hier besonders dramatisch, wenn wir uns unsere Meinungsumfragen umsehen und wissen, dass die FPÖ wieder so stark ist, dass das nächstes Jahr oder diesen Herbst, wann immer die Wahlen sind, die Gefahr droht, dass sie wieder so wie beim letzten Mal im Innenministerium vorwerken können, was zu den vorhin von den Florians genannten Folgen geführt hat. Susanne, was du getan hast, kaum zurück aus Moskau war, eine Organisation zu gründen, die hier für die zivilrechtliche Opposition gesorgt hat, Omas gegen Rechts, was mir besonders gut gefallen hat, weil es einfach alle Gesellschaftsgruppen auch braucht, um die Gefahren für die Demokratie darzustellen und auch auf die Straße zu gehen dafür.
Also ich habe es nicht gegründet.
Mitgegründet
hat die Omas gegen Rechts, die Monika Seitzer. Aber ich war relativ verzweifelt, als ich aus Moskau zurückgekommen bin, obwohl das jetzt auch schon fast 20 Jahre her ist. Aber ich habe beobachtet, dass sich die Politik damals in Österreich wirklich radikal nach rechts verschoben hat. Und was mich besonders irritiert hat damals, und jetzt komme ich schon wieder auf die Tschetschenienkriege zurück, dass meine Freunde aus Tschetschenien, die hierher geflüchtet sind, wirklich große Schwierigkeiten hatten und dass es auch keine Empathie gibt für Menschen, die flüchten müssen, sondern dass eigentlich sozusagen die Grundhaltung immer war, bitte geht's und lass uns in Ruhe. Und ich glaube, dieses Problem haben wir auch jetzt mit Russland. Weil, erinnert euch, am Beginn 22, also nach dem Februar 22, ist der derzeitige Bundeskanzler nach Moskau gefahren, hat dort seiner Aussage nach protestiert gegen den Einmarsch in der Ukraine. Aber im Hintergrund hat er natürlich gesagt, aber gell, wir kriegen schon weiter euer Gas. Und genau das ist momentan die offizielle Position. Wir wollen unsere Ruhe haben, wir wollen unser Gas weiterkriegen und alles andere geht uns nichts an. Das muss man durchbrechen. Das ist wahnsinnig schwer hier. Natürlich gibt's schon eine Zivilgesellschaft, das haben wir auch gesehen. Wir haben Anfang Jänner in Wien eine große Demonstration gegen rechts gehabt. Da waren fast 100.000 Leute am Ring. Also das hat man in Wien wirklich selten. Aber das, was du sagst, die Meinungsumfragen, die besagen, dass die FPÖ wieder erste, zweite, jedenfalls wieder Regierungspartei werden kann, haben auch bewirkt, dass wir auch sehr viel Zulauf gekriegt haben, weil wir halt auf die Straße gehen. Und ehrlich gesagt, obwohl mir das also langweilig ist, obwohl ich alt bin und lieber zu Hause am Divan liege, obwohl das alles wahnsinnig schwierig ist und eigentlich ich auch nichts mehr davon hören will, obwohl ich wahnsinnig leide mit dem Krieg in der Ukraine und auch mit anderen internationalen Ereignissen, die mir sehr nahe gehen, Es geht nicht. Man kann nicht einfach zu Hause sitzen und sagen, ich schaue mir Blödsinn im Fernsehen an und mache nichts mehr. Ich will noch was sagen. Wir haben festgestellt, dass es auch nicht geht, dass man sich auf das eigene Alter zurückzieht. Also Altsein ist keine Ausrede. Und wir haben so einen Slogan, der heißt, Altsein heißt nicht stumm sein. Es gibt, wir haben eine gewisse Lebenserfahrung. Wir kommen aus ganz verschiedenen Teilen der Gesellschaft. Aber wir haben alle sozusagen eine gemeinsame Sache und das ist, wir sind in einer wirklichen Demokratie aufgewachsen. Wir haben eigentlich eine großartige Kindheit gehabt, weil wir nach dem Krieg geboren sind, weil man uns auch eingeredet hat, dass das Nazi-Gedankengut irgendwie 45 so schub sich in Luft aufgelöst hat, was natürlich, also gut. Was wir wissen, dass nicht so ist, aber das ist ja ein Teil der österreichischen Geschichtslüge. Also wir waren das erste Opfer und es gab eine Stunde Null, ist beides nicht wahr. Aber wir haben ein Österreich erlebt, das doch versucht hat, sich irgendwie da wegzuschwindeln. Das ist in Österreich so, man schwindelt sich immer irgendwie durch. Aber immerhin wollten wir uns wegschwindeln in Richtung doch
Demokratie.
Etwas mehr Demokratie. Und für meine Generation ist es jetzt so, dass wir uns sagen, wir müssen genau die Demokratie verteidigen. Und zwar nicht, weil das ein perfektes System ist, sondern weil wir bisher noch kein besseres gefunden haben.
Aber lass mich dazu noch also fragen. Das stimmt doch, dass man bei all der Gefahr, die man sieht und gegen die man auftritt, doch auch eine Hoffnung hat, dass man gewinnen kann, den Kampf um die Demokratie. Hast du Hoffnung, dass wir in Russland einen demokratischen Staat sehen werden nach dem Krieg, auch wenn es lange dauern könnte?
Ohne diese Hoffnung hätte ich dann nichts unternommen. Ja, also natürlich habe ich Hoffnung. Und viele andere Aktivistinnen, die in Wien, in London, überall in der Welt aktiv sind, tragen diese Hoffnung. Und wir möchten auch diese Hoffnung auch bei der lokalen Bevölkerung wecken. Das ist wirklich wichtig. Das ist ja das Letzte, was uns bleibt. Ohne Hoffnung kann man nichts erreichen.
Ich möchte gerne mit diesen Worten diese Falter-Arena beschließen, weil ich glaube, wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben, auch wenn die Politik und die Weltlage derzeit entsetzlich sind. Vielen, vielen Dank euch allen, dass ihr diesen sonnigen Sommervormittag geopfert habt, um hierher zu kommen und diesen unabhängigen, wichtigen Journalismus des Falter zu unterstützen.
Sie hörten Teil 3 der Falter Arena im Wiener Stadtsaal vom 7. April 2024. Thema Putin und wir. Von Krieg, Spionen und guten Geschäften. Teil 1 und Teil 2 sind bereits im Falter Radio online. Alle Informationen und Tickets zu den nächsten Terminen der Veranstaltung finden Sie unter www.falter.at/arena.
Sie hörten das Falter Radio.
Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.5. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Solektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier spricht Florian Schäuber. Mein Podcast Schäuber fragt nach läuft wieder auf einem eigenen Schäuber fragt nach Kanal. In der neuen Folge berichte ich über einen mit Regierungsinseraten gesponserten Hitler-Fan und den bevorstehenden Auslieferungs-Hattrick des steirischen FPÖ-Chefs Mario Kunasek. Mit der Philosophin Susan Nyman spreche ich über rechte Fans der Postmoderne, Rasterlocken und Parallelen zwischen Benjamin Netanyahu und Donald Trump. Jetzt auf Schäuber fragt nach, überall dort, wo es Podcasts gibt.